Erstens, zu Gast in fremdem Lande. Mein lieber Sohn, du bist bereit zu schreiben. Und das erfreut mich ungemein, da ich überzeugt bin, dass meine Erfahrungen auch dir von Nutzen sein werden. Und anderen, so höre bitte genau zu. Als ich, wie man sagt, im Sterben lag und auch fühlte, dass es mit mir zu Ende ging, rief ich, wie du weißt, den himmlischen Vater um Hilfe an, denn ich muss bekennen, dass mir der Gedanke denn doch nicht so ganz sympathisch war, von der Erde scheiden zu müssen. Ich wäre ganz gerne wieder gesund geworden und hatte damals keine Ahnung, welche Gnade doch mir eigentlich zuteil wurde, dass ich die für euch so trübe Zeit gar nicht mehr auf Erden zu durchleben brauchte. Mein Rufen verhallte auch nicht ungehört, denn mir erschien mein Vater, der dir über seinen Hingang doch auch genaue Mitteilungen zukommen ließ und tröstete mich, wies mich auf den Herrn hin, und ganz plötzlich fühlte ich, dass mein Körper wie etwas Schweres von mir abfiel und ich ganz frisch und munter dastand. Mein Vater umfasste mich, mich überfiel eine Müdigkeit, so dass ich nicht mehr recht wusste, was mit mir geschah, sondern empfand nur, dass ich emporgehoben und fortgeführt wurde. Als sich meine Sinne wieder sammelten und ich meine Umgebung erkannte, befand ich mich in einem schönen Garten. Mein Vater stand neben mir und begrüßte mich freundlichst. Ich sei jetzt von der Welt abgeschieden, sagte er, und in seinem Heim, in dem ich vorläufig bei ihm bleiben solle. Natürlich war ich sehr erstaunt über diese Worte, noch mehr aber darüber, dass mein Vater tatsächlich ein solches Haus bewohnte, wie er es dir damals beschrieb. Nur war es jetzt bedeutend größer, als die Beschreibung damals angab, schön eingerichtet und von einem großen Garten umgeben, der blühende und früchtetragende Bäume, Sträucher und allerhand Pflanzen enthielt. Hier fand ich auch meine verstorbene Mutter vor, die erste Frau, nicht deren Schwester, Vaters zweite Frau, sowie meine Schwester Wilhelmine. Die anderen leben nicht bei ihm, auch Friedrich, mein Bruder, nicht. Ich blieb längere Zeit dort in herrlicher Ruhe und Harmonie, erkannte dann aber immer mehr, dass dieser Zustand doch nicht immer so bleiben könne und dass ich nicht untätig bleiben solle. Die Schwächen des Alters waren ja von mir gewichen. Ich fühlte mich stark und regsamen Geistes, wusste aber noch nicht, wie es anzufangen sei, selbstständig zu werden. Das wundert dich? Ich hatte doch die neuen Offenbarungsschriften gelesen und konnten mir eigentlich die verschiedenen Zustände des Jenseits doch gar nicht unbekannt sein. Aber das Ding hat einen großen Haken. Stelle dir vor, du schreibst viele Geschichten, die auch alle mehr oder weniger gute Lehren enthalten. Du hast auch Schriften vorzüglichen Inhalts geschrieben, bei voller Lebensweisheit, lehrst selbst und Menschenkenntnis, und doch handelst du oft recht verkehrt, weil Theorie und Praxis zweierlei ist. So erging es auch mir. Du hast dich manchmal geärgert, wenn ich keine Neigung hatte, die Geschehnisse des Evangeliums auch auf jetzige Dinge des Erfühlens, des Geistigen zu übertragen. Da doch viel Gleiches auch heute geschieht, du hattest damit nicht Unrecht. Denn diese Erkenntnis musste ich mir erst jetzt drüben erwerben. Ich sage mir aber, wenn ich den Herrn recht von Herzen bitte, mir die rechte Erleuchtung und Hilfe zu geben, so werde ich sie gewiss erhalten. Ich wandte mich daher auch voller Hingabe an diese einzige richtige Quelle und hoffte, den Herrn selbst bald sehen zu können. Letzteres geschah aber nicht, trotz meines Bittens. Der Großvater hatte doch damals den Herrn selbst gesehen, wie er dir mitteilte. Warum ich nicht? Das ging mir sehr durch den Kopf. Ich fand jedoch keinen Aufschluss darüber. Als ich nun im Garten mich zurückgezogen hatte und recht von Herzen um Erleuchtung bat, da hörte ich meinen Namen rufen. Ich sah auf und bemerkte wenige Schritte von mir meinen alten, dir bekannten Freund Thieme, mit dem ich schon in Petersburg eng befreundet war. Er eilte auf mich zu, wir umarmten uns und freuten uns sehr, dass wir uns wiedersahen. Er erklärte mir, dass er den Auftrag habe, mir Aufschlüsse zu geben über vieles, was mir Not täte, und wolle mit mir eine kleine Reise antreten, in der er mir als Führer dienen wolle. Zuerst ging die Reise nach seiner eigenen Behausung, die er, wie er sagte, durch seine Willenskraft mit der Gnade des Herrn errichtet habe. Es war ein Gebäude ungefähr im Aussehen der Greifenburg, nur architektonisch schöner gebaut, in dem er eine Art Gasthaus für Durchreisende eröffnet hatte. Das wird dich wundern, denn ein Gasthaus im Geisterlande erscheint ein Unding, und doch ist es so. Überlege, was im Geisterlande erscheint ein Unding, und doch ist es so. Überlege dir, wie viele Seelen hier ankommen, voll innerer Unruhe und Unrast. Sie haben keinen anderen Gedanken, als nur vorwärts stürmen, andere Menschen und Gegenden sehen. Sie sind nicht schlechte Menschen, wurden auf Erden wie Gefangene gehalten, mit der ewigen Sehnsucht im Herzen, aus ihrem engen Kreis herauszukommen. Nun fühlen sie sich frei, wollen sich austoben. Ja, sie wissen auch meist, dass sie von der Erde losgelöst sind. Solche Menschen gibt es viele. Weltenbummler, reiche Leute, die es nirgends lange aushielten, weil sie eigentlich nichts zu tun hatten. Dann Gelehrte, die da glaubten, alles Heil liege im Erforschen fremder Gegenden. Allen diesen muss Gelegenheit gegeben werden, sich selbst zu beweisen, dass bei diesem Umherbummeln nichts herauskommt. Sie müssen sich den Kopf einrennen, damit sie nachdenken, und müssen allmählich eines Besseren belehrt werden. Das sind nun die Gasthäuser ein Werkzeug, um sie zur Einkehr in sich selbst einzuladen. Denn sind sie erst einmal äußerlich eingekehrt, so kommen sie ganz so schnell nicht wieder los. Wohl oder übel müssen sie sich den Gebräuchen dieser Gasthäuser fügen. Es werden dort Versammlungen, Vorträge und allerhand Vorführungen veranstaltet, die auf das geistige Ich des Menschen hinweisen und zum Nachdenken zwingen, wenn die Sucht etwas abgeflaut ist. Andere erhalten Weganweisungen, die wieder ihrer Unrast ein Hindernis geben und sie manchmal in verzwickte Situationen bringen, aus denen ihnen aber stets herausgeholfen wird. Thieme nun war stets ein Mensch, der gerne aus Menschenliebe anderen mit Rat und Tat zur Seite stand. Auf Erden fiel ihm Letzteres sehr schwer, da er ein armer Musikant doch nur war. Daher war er für diesen Posten sehr geeignet und er zeigte mir viel Interessantes, wie er wirken durfte und Erfolge erzielte. Du weißt, dass ich auf Erden an einer mich oft hemmenden Schwerfälligkeit litt, wenn es darauf ankam, andere zu belehren. Du bist darin von jeher fixer gewesen. Ich aber konnte es nicht, fand nicht die rechten Worte und sagte daher meist, das muss man selbst lesen. Nun, durch das Beispiel, das mir bei Thieme wurde, der ja eine ganz vorzügliche Rednergabe schon auf Erden besaß, wurde ich von meiner Schwerfälligkeit befreit. Mir wurde das auch viel leichter, da ja körperliche Hindernisse nicht mehr vorlagen und ich nur einige Übung im Hinaustreten lassen meiner Gedanken brauchte, um ebenfalls ein guter Redner zu werden. Ich bin es also dort geworden und werde es bleiben. Aber noch andere Dinge lernte ich dort. Auf Erden behagte mir keineswegs die Gesellschaft aller Menschen. Das ist auch verständlich, denn die Menschen sind ja durchaus nicht alle so, dass ein Umgang mit ihnen wünschenswert ist. Aber man soll doch stets im Menschen den Menschen sehen, seinen Nächsten, sich nicht besser dünken als ein anderer und im pharisäerhaften Dünkel sagen, ich danke dir, mein Gott, dass ich nicht bin wie jener. Wenn ich nun nicht gerade von mir sagen kann, dass ich an Überhebung litt, aber so etwas wie das Hochgefühl eines besseren Ichs war doch in mir. Dadurch wird man hart gegen andere, die einem nicht passen. Und ich muss bekennen, dass ich manchen armen Teufel, der sich mir auf Erden näherte, schroff abwies, was ich nicht hätte tun sollen. Worte wie Arbeiterpack, Bummler, Landstreicher waren mir im Bewusstsein des wohlhabenden Pensionärs geläufig und ich bereue heute aufrichtig und tief. Bei Thieme kamen nun die sonderbarsten Kreuze, Landstreicher, Bummler, Gelehrte, Fürsten, seelisch Gebrechliche, über diese später viel Aufklärendes. Zusammen, ich lernte mit allen verkehren, sie unterrichten, liebevoll behandeln und auch sie unterstützen, soweit es notwendig wurde. Kurz, bei Thieme machte ich eine Lehrzeit durch, die mir segensreich und freudvoll wurde. Eines Tages sagte mir nun Thieme, es ist Zeit, dass du jetzt etwas anderes kennenlernst, lieber Karl, denn ohne weitere Kenntnisse bleibst du stehen und kommst zu keinem eigenen Heim. Dass jeder Geistmensch aber erstreben und besitzen soll. Hier ist es nicht wie auf Erden, wo das Geld allein die Möglichkeit gibt, sich ein Heim zu schaffen. Bei uns vertritt das Geld die geistige Kraft in der Liebe zum Herrn. Wer diese entwickelt, besitzt alles. Wem sie fehlt, ist ein armer Schlucker. Also denke jetzt daran, dass du deine geistigen Kräfte entwickelst, dann wirst du ein Schöpfer im Kleinen und bist auf dem Wege, Gott ähnlich zu werden. Diese Worte erfasste ich natürlich voll und war gerne bereit, die Wege zu gehen, die mir Thieme zeigen würde. Ich musste aber vorher noch einige Mitteilungen machen über das, was ich bei Lebzeiten nicht klar erkannte und was auch dir noch unklar ist. Das ist das Wesen der Sphäre. Die Sphäre ist der Einfluss, den jede Seele auf ihre Umgebung jederzeit ausübt. Aber dieser Einfluss ist bestimmten Gesetzen unterworfen. Das erste Gesetz in der Geisterwelt lautet so, wie du es bereits erkannt hast, das Gleiche zum Gleichen. Also kann eine Seele nur Einfluss ausüben auf andere Seelen, die einesteils ihr gleichgesinnt und damit auch imstande sind, das zu verstehen, was dieser Einfluss bezweckt. Nun besteht aber das zweite Gesetz. Niemand kann der Vollendung sich nähern, wenn er nicht stufenweise derartig aufsteigt, dass die überwundene Stufe auch gänzlich durchdrungen und in allen Teilen sein geistiges Eigentum geworden ist. Um nun in niedere und auch höhere Stufen einzudringen, ist eine Leitung notwendig. Denn aus sich selbst heraus kann niemand ein Mathematiker werden. Er braucht dazu einen Lehrer. Diese Lehrer überwachen einzelne Gruppen, schließen sie in ihren Machtbereich gewisser Art ein und bilden so eine bestimmte Sphäre. In einer solchen gibt es natürlich Zufluss und Abgang. Wer zum Lehrer berufen wird, untersteht aber einem anderen, von dem er lernt, dem er aber auch entwickeltere Seelen überweist, falls die ihm zugeführten ihn selbst überflügeln. Natürlich will jeder fortschreiten und dadurch dann seine Sphäre erweitern. In dem eigenen Fortschritt und der Erweiterung der eigenen Sphäre liegt die Gnade des Herrn, selbst Schöpfer zu werden. Ohne Arbeit aber kein Preis. Ich bin nun im Besitze einer selbst geschaffenen Sphäre, in der gewisser Art eingeschachtelt eine ganze Anzahl kleinerer Sphären liegen, die ich meinen Schülern überwiesen habe, überweisen musste, da ich selbst doch fortschritt und die Arbeit der vorgeschrittenen Seelen so anzuleiten habe, wie ich selbst sie lernte. Dir wird das noch klarer werden, wenn ich dir den weiteren Fortgang meiner Entwicklung mitteile.